Liebe LogTech-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast. The Shift, der Podcast der Shift 3 Community. Transportmanagementsysteme und Transportplattformen beschäftigen mich schon seit vielen, vielen Jahren. Wir haben eine unheimliche Dynamik aktuell im Markt, weil KI natürlich auch diesen Bereich unheimlich durchwühlt, durchmischt und viele Unsicherheiten schafft. Auf der einen Seite haben wir unheimlich viele Legacy-Systeme, die noch da sind, und auf der anderen Seite eine unheimlich hohe Marktdynamik, dass natürlich die Anbieter und neue Anbieter auf den Markt strömen und mit Agentic AI und AI im Allgemeinen den Markt aufrollen wollen. Transportlogistik 2025 war für mich eine besondere Messe. Ich hatte die Chance, mit Philipp Pfister von Transporion zusammen in einem Podcast zu sein. Da kam auch die spontane Idee, dass ich ihn hier gerne nach Hamburg als meinen Gast einladen möchte. Die Einladung ist er gerne nachgekommen und wir haben eine spannende Folge Podcast zusammen produziert.
Philipp, schön, dass wir heute hier zusammensitzen.
Danke für die
Das freut mich riesig. Ich habe heute eine besondere Situation mit dir hier, die relativ ungewöhnlich ist für meine Podcast, weil sonst habe ich immer Menschen eingeladen, die ich schon relativ lange kenne, die mich sehr bewegt haben, beeinflusst haben. Du hast mich auch beeinflusst, aber indirekt. Nicht erst seitdem wir uns jetzt seit einer kurzen Zeit kennen, aber das Unternehmen, für das du arbeitest, Transporion, hat mich eigentlich meine gesamte Karriere begleitet. Und deswegen fand ich es mega spannend, inspirierend. Und du hast auch guten Humor, habe ich auch gemerkt, in unserem Podcast, wo wir zusammen wirken durften bei der Transportlogistik in diesem Jahr. Und deswegen habe ich gedacht, den Menschen möchte ich eigentlich gerne etwas näher mal kennenlernen, weil nach außen du gar nicht so viel von dir preisgibst, was ich sehr interessant finde, weil in unserer heutigen digitalen Welt sind wir alle irgendwie so gläsern. Mhm. Und ich finde es eigentlich ziemlich interessant, auch mit deinem Statement, was du auch deinem LinkedIn-Profil hast, einfach mal mehr über dich als Person zu erfahren. Und deswegen freue ich mich, dass du heute da bist.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.
Schön, lass uns mal gleich reinstarten. Wo kommst du gerade her? Was bewegt dich gerade? Wie war die Woche?
Die Woche war gut. Ich komme tatsächlich von einem anderen Termin hier aus Hamburg mit meinem Team. Ich nutze die Gelegenheit immer, wenn ich irgendwo vor Ort bin, dass ich versuche, die Leute, die von uns dort sind, dann auch zu treffen. Und ansonsten sind wir voll in den Vorbereitungen für unseren großen Summit dieses Jahr. Und das bewegt mich gerade am meisten noch.
Ja, das geht jetzt irgendwann los in Holland, ne? In
23. 24. September in Holland.
Ja. Was ist da so besonders? Ihr macht das ja schon einige Jahre, ne?
Das ist unser Event, wo wir unser Netzwerk zusammenbringen. Also wir laden unsere komplette Kundenbasis ein und auch Prospects, die noch nicht unsere Kunden sind, um eben zusammenzukommen. Wir diskutieren die aktuellen Trends. Wir haben natürlich die Möglichkeit, dass sich unsere Kunden untereinander austauschen können. Wir präsentieren neue Produkte. Wir haben aber auch ein paar Themen, die nicht unbedingt mit der Logistik zusammenhängen. Also letztes Jahr hatten wir eine Basketball-Schiedsrichterin da, die eine Keynote gehalten hat, um auch so ein bisschen Impulse einfach zu geben.
Ja.
Und wir nutzen es einfach sehr gerne, dass eben die Kunden miteinander im Endeffekt die Industrie auch weiterentwickeln und weiter verändern können mit unserer Hilfe dann.
Ja, ihr habt ja in den letzten Jahren, ne, eine riesengroße Community an Kunden, an Netzwerken aufgebaut. Und ich habe das ja auch nicht ohne Grund gesagt, sondern so Inspiration. Ihr wart, da kommen wir vielleicht aber noch ein bisschen noch tiefer drauf zu sprechen. Für mich auch in der Zeit, wo das ungewöhnlich war, Netzwerke schon in Netzwerken zu denken und auch schon webbasiert zu denken, weil ich aus einer ganz anderen Welt komme, im Premise und sehr stabil, alles in einer Lösung, habt ihr sehr offen agiert schon, ne? Und mit der Erkenntnis, dass man Netzwerke aufbauen muss, so jetzt auch die Community, wo ihr Kunden und eure Partner zusammenbringt und dann dementsprechend vernetzt, ist das ja schon besonders in der Branche, sage ich mal, weil ihr da sehr früh wart. Fand ich super inspirierend. Aber die Zeit, du sagst ja so ganz normal, jetzt gerade drin, hohe Anspannungen, gerade vor solchen Terminen. Du bist jetzt, wie lange bei Transporion? 12 Jahre?
Ziemlich genau, 13 Jahre.
13 Jahre? Wie sah denn die Zeit davor aus? Wo kommst du eigentlich her? Weil das weiß ich überhaupt nicht. Das interessiert mich natürlich brennend. Wie sind so deine ersten Lebensjahre verlaufen? Und was magst du über den Menschen erzählen? Ist immer komisch über sich selbst, aber was erzählst du? Was erzählst du über dich?
Also ich bin auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen, bin da auch zur Schule gegangen, hab da mein Abitur gemacht und dann nach dem Abi wusste ich erstmal auch nicht so genau, was ich machen will. Hab dann Zivildienst gemacht, was ein bisschen ungewöhnlich war. Mein Vater war bei der Bundeswehr und okay. Ich bin dann zum Zivildienst gegangen, was aber für ihn auch völlig in Ordnung war. Es gab dann einen oder anderen dann vor Ort, der auch gesagt hat, der Junge geht nicht zur Bundeswehr. Aber für ihn war das nie ein Thema. Habe die Zeit auch sehr genossen da und habe das dann genutzt, um eben rauszufinden, was ich machen wollte. Mir war klar, ich gehe dann studieren, wusste aber nicht so genau, was ich studieren will und habe dann in Ulm Telekommunikations- und Medientechnik studiert.
Auch ungewöhnlich, ja. Und die Zielzeit, ja. In welchem Bereich?
Oder? Ich war im Kindergarten. War im Kindergarten mit körperbehinderten Kindern.
Ja.
Da Fahrdienst gemacht, die Kinder betreut den ganzen Tag und das war super bereichernd.
Ja.
Aber es war klar, das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen hätte, sondern ich will schon etwas anderes machen. Aber was genau, wusste ich eben nicht. Bin dann nach Ulm, habe angefangen zu studieren und mein Studium dann mit einer Bachelorarbeit bei Nokia beendet, die einen großen Standort in Ulm hatten. Und da habe ich dann auch meinen ersten Job gehabt. Das hat thematisch auch gut zum Studium mehr gepasst dann. Habe dann dort angefangen zu arbeiten und hatte keinerlei Berührpunkte mit Logistik. Und dann hat Nokia die eine oder andere Entscheidung gefällt, die dann eben dazu geführt hat, dass der Standort in Ulm zugemacht hat, was für uns alle natürlich super überraschend kam. Und dann habe ich was Neues gebraucht. Und bin dann eben bei Transporten gelandet. Also wirklich eigentlich in die Logistik reingerutscht, wie das ja vielen eigentlich auch so gilt in der Branche. Und damals waren Transporten 200 Leute. Und ich dachte, das wird ein kurzer Auftritt. Also einfach erstmal Job gefunden. Ich war noch ganz am Anfang meiner Karriere, logischerweise. Jetzt bin ich erstmal versorgt. Die Leute fand ich aber toll, das Produkt fand ich cool. Und dachte, das ist erstmal gut, da kann ich dann von dort aus dann weitersuchen. Und ja, Ende vom Lied bin ich immer noch da. Also.
Ja. Und die erste Transporenzeit, wie hast du das Unternehmen erlebt? Gab es da kulturell auch schon mal Unterschiede? Nokia war ja wahrscheinlich auch nicht so groß dann am Standort. Das war schon größer, aber was war es ein Unterschied zwischen einem mittelständischen und Tech-Unternehmen, würde ich es mal heute sagen, und einer auch Tech-Unternehmen, aber mit der Nokia als Deswegen. Andere Unternehmensgröße?
Also Nokia in Ulm hatte über 1000 Leute, das war schon ein super großer Standort eigentlich und das war natürlich ein Riesenunterschied. Also das ging bei so Kleinigkeiten los wie Name-Badges. Also bei Nokia hatte jeder natürlich eine Namens-Badge und man kannte sich eigentlich nur über die Badge so richtig. Und bei Transporten mit 200 Leuten, da kannte man sich einfach. Also da hatte niemand irgendwie einen Namenszettel oder sowas. Es ging dann einfach weiter, dass dann kurz nachdem ich angefangen habe, ich dann erstmal zu den Geschäftsführern gegangen bin, weil die gesagt haben, sie wollen die neuen Leute kennenlernen. Also so solche Sachen. Und natürlich in einem Unternehmen dann mit 200 Leuten, was dann nicht mehr Startup ist, aber doch halt noch irgendwie in den Anfängen steckt und so viel dynamischer ist. Prozesse war da ein großes Wort. Also da war ein Prozess dann halt mein Excel-File.
Ja.
Und das da hat man riesengroße Unterschiede gemerkt. Aber das hat auch Spaß gemacht, einfach weil man natürlich dann viel entwickeln konnte auch. Wenn je mehr man gewachsen ist, umso mehr konnte man auch noch mitgestalten, dass es dann eben in geregelteres Fahrwasser dann noch reinkommt.
Ja. Und die erste Rolle?
Ich war Projektmanager. Das heißt, wir haben Workshops mit den Kunden gemacht, haben die Lösungen designt. Damals konnten wir sie auch noch selber programmieren. Also da waren wir noch so aufgestellt, dass der Projektmanager auch selber die Implementierung machen konnte. Das mit dem Kunden getestet, dann mit dem Kunden live gegangen und dann entsprechend den Support übergeben. Also eigentlich den kompletten Lifecycle gemacht und da natürlich wahnsinnig viel gelernt. Du konntest zu Kunden fahren in der Industrie. Das heißt, du hast viele Standorte gesehen, du hast Produktionsabläufe gesehen, du hast verstanden, was machen die eigentlich mit deinem Produkt und konntest dann eben auch verstehen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir digital irgendwas machen, was hat es für Auswirkungen bei dir auf dem Hof? Also, dass da wirklich ein LKW dahinter steht, dass da wirklich Paletten dahinter sind, die eher verladen werden müssen. Und das nur, weil wir dann nur ein technisches Problem vielleicht auf der Plattform haben, das hat halt wirklich reelle Auswirkungen dann für die Kunden im
Endeffekt. Ja. Und prägende Projekte, gerade schon in der ersten Zeit, gibt es da Dinge, über die du sprechen darfst und kannst und magst? Oder hast du spezielle Industrien oder?
Ich war ziemlich stark in der Papierbranche unterwegs. Große Papierhersteller in ganz Europa im Endeffekt, wo dann einfach, die waren super prägende Projekte, weil zum einen man zum ersten Mal so die Größe von so einem Standort einfach erlebt hat. Also ich weiß noch, ich bin mal nach Belgien an den Standort gefahren und dann haben die mir eine Karte in die Hand gedrückt und gesagt, wo ich mit dem Auto hinfahren soll, weil das Werk war so groß, ich konnte nicht zu meinem Meeting laufen, sondern ich musste mit dem Auto hinfahren. Ja. Und dann auch die Größe der Maschinen und eben, was das dann technisch alles bedeutet, einfach diese im Kontext kleine Komponente Transporten in diesem kompletten Ablauf, den die dann eben machen. Das war schon einfach faszinierend. Und dann auch Projekte mit einer Firma hier aus Hamburg, Beiersdorf, kann ich auch, glaube ich, nennen, ohne Probleme, die wir auch eigentlich digitalisiert haben für die Inbound Supply Chain. Und dann einfach mit denen zu arbeiten, an den verschiedenen Standorten hier in Polen und eben dann denen helfen, diese Reise dann eben zusammen zu gehen. Und da lernt man unfassbar viel. Und man sieht eben dann auch den Impact, den die eigene Lösung da entsprechend
hat. Und wie offen denn mit der Entwicklung des Unternehmens? Hast du ja dann wahrscheinlich auch Opportunitäten für dich gesehen oder wurdest du gesehen? Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, gab es da Leute an der Seite in dieser da einmal 200 Personen großen Firma, die dich dann auch gechallenged haben, die dich begleitet haben. Ich bin so ein großer Fan von Mentorship und Leadership. Heutzutage, jeder redet über Leadership, ist ja fast schon abgenutzt, aber gerade ich aus eigener Erfahrung auch gesehen, dass es immer Leute an der Seite braucht, an denen du dich orientieren kannst. Wie war das in deinem
Weg? Ja, absolut. Also eine meiner damals Kolleginnen, jetzt eine gute Freundin von mir, die mich eigentlich eingestellt hat oder mit in dem Einstellungsprozess dabei war, die hat mir wahnsinnig geholfen in der Zeit, weil von der habe ich eigentlich alles gelernt. Mhm. Erstmal, wie funktionieren die Dinge eigentlich und was machen wir hier eigentlich? Und natürlich hatte ich immer jemanden um mich rum, der irgendwie, oder was ist nicht natürlich, aber ich hatte das Glück, dass ich immer jemanden um mich rum hatte, der mich gefördert hat, der mich gesehen hat und der entsprechend auch das Vertrauen in mich hatte, dann den nächsten Schritt zu gehen oder mal was Neues auszuprobieren. Mhm. Und das hatte ich im Endeffekt bis heute. Also ich meine, jeden Schritt, den ich gehen konnte, konnte ich gehen, weil jemand anders im Endeffekt daran geglaubt hat, dass ich irgendwas kann. Mhm. Oder dass ich irgendwas gut kann und dass ich auch bereit bin für ähnliches Herausforderungen.
Ja. Und war das verankert bei euch in der Kultur oder war das verankert in der intrinsischen Motivation der einzelnen Menschen, die dich gesehen haben, die dich mitgenommen haben?
Ich glaube beides. Also wir sind schon, und das sind wir auch heute noch, so, dass wir sagen, gute Leistungen und Potenzial wird belohnt, also oder soll belohnt werden. Ob es uns immer gelingt, ist einmal dahingestellt, aber es ist schon ein Motivator für uns auch eben zu sagen, wie können wir interne Talente eben weiterbringen. Also 3 Leute in unserem Executive Team sind alle intern gewachsen. Die haben als Support-Mitarbeiterin angefangen, als Projektmanager, das bin ich, und ja, noch jemanden im Marketing. Die sind jetzt alle bei uns und treffen die Entscheidung. Also das ist schon verankert in der Kultur.
Ja.
Aber natürlich hängt es dann immer noch von dem Einzelnen ab, der dann entsprechend das auch machen wollen will und entsprechend auch die Zeit rein investieren, dass du dann wachsen kannst.
Mhm. Ich sehe ja gerade auch so ein bisschen, weil du den Faden gerade so aufgezogen hast, auch in Richtung gewachsen in der Unternehmung. Also momentan steht das ja auch in großen Unternehmen, ich habe früher für SAP gearbeitet, ein bisschen in der Kritik, ne? Dass man sagt, okay, Excel for Excellence. Mhm. Ne? Wie geht ihr auch nach außen im Sinne von Nachwuchstalente dann auch auf solchen Positionen, in denen du dich bewegst vielleicht, aber auch in anderen Welten, nachzurekrutieren oder primär intern? Wie siehst du das Thema persönlich? Vielleicht ohne
das. Es ist Konzernstrategie.
Ja, ich glaube, es ist persönlich.
Wie siehst du das? Also ich finde immer, man braucht eine Mischung. Also wenn ich nur in meinem eigenen Talentpool im Endeffekt fische, dann verpasse ich vielleicht neue Trends, frische Ideen und eben auch Einflüsse von außen. Mhm. Aber wenn ich immer nur nach außen gehe, dann verliere ich die Motivation von meinen internen Talenten, die dann irgendwann sagen, okay, ich habe diese gläserne Decke erreicht und ich werde nie in die nächste.
Müssen irgendwie raus dann gehen, ne? Sag ich mal, genau wie du sagst, dass solche Leute dann, solche Menschen, dann verlierst du das Unternehmen, ne?
Und da muss ich halt die Mischung treffen. Und ich denke, dass uns das ganz gut gelingt und das ist mir auch relativ wichtig, weil ich meine, ich hatte die Möglichkeit, intern zu wachsen, weil, wie gesagt, Leute daran geglaubt haben. Und dann finde ich auch, dann sollte ich die Möglichkeit anderen Leuten auch geben. Aber ich finde auch, das Wichtige ist für die internen Talente, sie müssen sich halt auch immer weiterentwickeln. Die müssen auch sich selber challengen.
Ja.
Und das ist halt, also wir werden niemanden über die Ziellinie tragen. Man muss sich dann halt auch schon auch entsprechend dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, anbieten, dass man sagt, also ich bin eigentlich bereit dafür, ohne dass man jetzt groß darüber redet, sondern einfach durch die Aktionen und auch durch den Ownership dann entsprechend glänzen, dass man eben auch einfach gesehen wird dann in die Umwelt. Und da sprechen für mich Taten auch einfach mehr als Worte. Also
absolut,
man kann Sachen machen, ohne dass man sie gefragt worden ist und damit eben auch zu zeigen, hey, eigentlich kann ich viel mehr als das, was ich heute tue.
Wo kommt deine Motivation her? Was motiviert dich?
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Neulich bin ich schon mal gefragt, weil ich lange drüber nachgedacht.
Ja.
Ich glaube, das hat sich über die Zeit auch verändert, logischerweise. Ich glaube, in der Anfangszeit war es, also wenn ich mal die Anfangszeit von Transform betrachte, ich habe einfach das, was ich gemacht habe, sehr gerne gemacht. Ich habe sehr gerne mit dem Kunden gearbeitet und ich wollte, dass dieser Mehrwert, den das Ganze liefern kann, auch einfach beim Kunden ankommt, weil es ja viel Change Management ist. Da sitzt dann vielleicht die Disposition, die halt sagt, na ja, bisher haben wir es auch mit Excel gelöst, warum brauchen wir jetzt ein Tool und warum kommt da eigentlich dieser 25-Jährige und will uns irgendwas erklären? Und dann eben die dann zu wirklich einen Ambassador zu machen, die dann sagen, das ist wirklich toll. Und ich glaube, jetzt ist meine Motivation eher, dass ich es schaffen kann, eben dafür zu sorgen, dass Leute, die jeden Tag bei uns zur Arbeit kommen und die jeden Tag ihre Arbeit gut machen wollen, eben das bestmögliche Umfeld vorfinden, in dem sie arbeiten können. Ich finde, die haben ein Anrecht darauf, dass ich einfach jeden Tag mein Bestes gebe und jeden Tag versuche, ein bisschen besser zu sein, weil ich kann es nicht von der Organisation fordern und bei mir selber nicht machen. Mhm. Das heißt, meine Motivation ist heute eigentlich eher, dass ich sage, okay, was ich hatte oder was ich auf meinem Weg haben konnte, das versuche ich jetzt weiterzugeben und dann entsprechend damit auch die Organisation und uns einfach weiterzubringen.
Und neben dem Job?
Was mich neben dem Job motiviert, ist einfach, glaube ich, auch da einen Mehrwert also was zu finden, wo man selber einen Mehrwert liefern kann. Also ich spiele in einem Blade Blast Orchester. Kann der Mehrwert
sein. Welches Instrument?
Ich spiele Horn.
Sehr interessant.
Ja. Also ich kann auch noch ein, zwei andere, aber Horn ist so mein Hauptinstrument. Da ist mein Mehrwert, dass zum einen ist natürlich die Gemeinschaft, also dass du dich, das ist egal, ob im Job oder privat, du umgibst dich mit Leuten, die zum einen super interessant für dich sind und zum anderen aber auch, die einfach gut dir die dir gut tun. Mhm. Und zum anderen, wenn du jetzt in Orchester schaust, du hast eine Rolle zu spielen, die musst du aber so gut wie möglich spielen. Dann hast du vielleicht mal irgendwie einen Solo-Teil, da ragst du heraus oder dann gehst du auch wieder zurück und lässt jemand anderen den Platz. Es ist im Sport ja genauso. Also es gibt nicht 11 Superstars auf dem Fußballfeld, sondern es gibt jeder, der eine Rolle hat. Und auch wenn ich mir das sonst angucke, ist das, glaube ich, so einer der treibenden Dinge, eben einen Mehrwert zu schaffen oder einen Impact zu haben auf andere Leute.
Mm. Super spannend. Also gerade wenn du so ein Thema Orchester ansprichst, jetzt kann ich das Orchester zweideutig, dreideutig deuten. Ja? Kommen wir gleich auf dein Zitat nochmal zu sprechen. Das, was ich sehr interessant fand, weil es auch eine, glaube ich, auch vieles über dich auch aussah, sonst hättest du es nicht gewählt. Aber mit der Info jetzt auch im Orchester zu spielen. Ich habe mich ja gefragt, ich war vor 2 Wochen in Weimar und habe mich in so einem Jugendorchester, Freunde von mir, meine Frau, sagt, komm, hier gibt's Tickets, das sind so Nachwuchskünstler. Ich habe da drin gesessen und habe gesagt, ich bin musikalisch vielseitig interessiert. Aber auch Klassik finde ich zunehmend interessant. Vielleicht mal ganz kurz nur, wie schreibt man Orchestermusik? Also wo hat der Komponist die Rolle des Horns reingeschrieben? Hat er sie schon vorher im Blick? Weißt du das? Kannst du mir tippen? Ich frage ChatGPT, weil das hat mich da in diesem, ich war begeistert, ich habe da gesessen, da war ein Harfenkünstler, der hat Harfe gespielt, hätte ich mir früher nicht angehört. Das war so toll. Ich sage, wie kommt jemand darauf, so ein Stück zu schreiben? Das ist, also, da muss ich mal jemanden fragen, der im Orchester, keine Ahnung.
Gott sei Dank habe ich das nie machen müssen, weil das wäre nie mit der Minibus rausgekommen.
Ja.
Du darfst immer nur spielen dann auch.
Trotzdem interessant.
Aber auch wenn man sich mal anschaut, wirklich die Kreativität, die da drin steckt, die ja über Jahrhunderte schon weggeht. Also egal, wer jetzt irgendwo zurückschaust zu Bach oder Pachelbel, aber auch was heute noch eben passiert,
ja.
Das ist ja unfassbar. Also da steckt so viel kreativer Geist drin, das ist einfach immer wieder faszinierend.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, gerade dieser Geist. Ich war jetzt die Tage in Leipzig, ich bin einfach wieder in die, Thomaskirche, gegangen, vorm Bach, Denkmal draußen gestanden, war reingegangen, einfach nur diese Gefühle da aufzunehmen, in dieser Kirche zu wissen, dass hier, Orgelmusik, die mich besonders auch anspricht, gespielt wurde. Das macht schon was mit einem, finde ich. Musik sowieso, ne? Musik macht sowieso was mit einem. Wir haben sonst in den anderen Podcasts immer so ein bisschen Schlenker in die Musik gemacht. Dann haben wir letztes Mal gefragt, wieso haben wir da diese Jingles? Mhm. Hast jedes Mal einen anderen Jingle in deinem Wort? Da sagst du, die Lieblingsstücke meiner Gäste. Ne? Hast du ein Lieblingsmusikstück oder eine Richtung?
Also ich bin auch relativ vielseitig unterwegs. Natürlich Klassik. Mhm. Vor allem, ich spiele im reinen Blechbläserorchester. Mhm. Das sind wirklich dann nur Trompete, Posaune, Horn und solche Geschichten. Und klar, da bin ich super interessiert. Und dann, das ist dann das komplett andere Extrem, deutscher Hip-Hop.
Auch interessant.
Aber ich decke auch im Endeffekt da dazwischen alles ab. Ich hatte mir die Podcasts vorhin angehört und dachte dann schon, na, das hört sich so an, als wären das immer die Lieblingsstücke und habe mich da versucht,
zu beschäftigen.
Ja. Und ich glaube, mein Lieblingsstück, es ist ein bisschen situationsabhängig, aber ich glaube, mein Lieblingsmusikstück ist tatsächlich Kool Savas AMG.
Mhm.
Okay. Aber wenn ich jetzt dann auf die mehr klassische Seite gucken würde, ich bin ein Riesenfan von Canadian Brass. Das ist ein Blechbläser-Quintett.
Ja, hab ich schon gehört.
Die dieses Jahr in Ulm gespielt haben, auf unsere Einladung hin. Und die haben eine Version von Penny Lane.
Mhm.
Und da ist die erste Trompete, spielt diese ganzen hohen Verzierungen zu Penny Lane und das ist unglaublich
cool.
Und ich habe das schon live gehört.
Ja.
Und das gibt's auf YouTube, kann man sich anhören und das ist wirklich unfassbar. Und das sind so wahrscheinlich die beiden, die ich
auswählen. Also spannende Empfehlung, unbedingt nach reinhören, wenn ihr das jetzt seht und hört, muss ich mir auch mal wirklich anhören. Vielen Dank für
den Lohnt sich.
Ja, einfach. Vielen Dank für den Tipp. Zu dem Zitat dann gleich gerade zurück. Mit dem Orchester, das wird, a man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd. Das ist unheimlich vielschichtig. Das ist so vielschichtig, sehr tiefgehend. Das sagt viel über dich aus, ohne dass ich, wie gesagt, dich kenne. Dann haben wir gesagt, ich der Mann geht tief in die Themen und hat ein klares Motto. Deswegen ist wahrscheinlich auch nicht so viel von dir nach außen zu sehen bisher. Vielleicht, wenn man drauf achtet. Ja, aber wenn man einfach mal so googelt, da gibt's viele andere, die sind große Lautsprecher, aber es ist wenig dahinter. Du bist jemand, du wirkst, glaube ich, sehr stark nach innen. Und erklär du mal mit deinen eigenen Worten, warum hast du das für dich gewählt? Sehr, sag mal, der Kanal, ja, heute, lass es sein, wie es will mit LinkedIn, aber es ist ja auch immer noch der Kanal im Business, wo wir alle drauf sind jeden Tag. Was versteht sich für dich, warum ist das dein Zitat?
Also zum einen, weil ich tatsächlich 16 Jahre lang mein Orchester selber geleitet habe. Also unser Dirigent hat aufgehört und dann war so die Phase, was machen wir jetzt? Dann habe ich wirklich übernehmen das. Und dann habe ich das 16 Jahre gemacht und habe es jetzt dann vor 2 Jahren abgegeben, weil ich es einfach beruflich nicht mehr hinbekomme. Also das war nicht mehr gut genug, dass alle da irgendwie Spaß damit hatten. Inklusive mir. Also ich bin gestresst zu den Proben gekommen und war nicht vorbereitet. Genauso
ist der Rolle nicht gerecht
hat. Genau. Und das macht dann keinen Spaß. Und dann sage ich auch, dann sind wir wieder dabei, Mehrwert liefern. Ich habe niemanden, der dann noch freiwillig dahin gekommen ist, um zu spielen, einen Mehrwert geliefert. Und dann habe ich gesagt, wir müssen eine andere Lösung finden. Das ist das eine. Und zum anderen eben auch, egal welche Führungsrolle ich hatte, es gibt immer sehr viele, die eine Meinung dazu haben, was du zu tun hast. Und ich finde, man muss zu einem gewissen Grad in der Lage sein, diesen Noise dann auch einfach auszublenden und sich auf die Leute zu fokussieren, um wie es dann geht. Und im Orchester sind es halt nun mal die Musiker. Natürlich spielt man für das Publikum und man spielt eben auch für die Musiker. Und gerade wir sind alles freiwillig. Wir machen das alles nach der Arbeit. Wir kommen alle nach einem vollen Tag und setzen uns dann dahin und sagen, jetzt spielen wir noch zusammen. Und dann muss es für uns in erster Linie auch Spaß machen. Und dann haben die anderen auch Spaß. Und im Berufsumfeld sehe ich das ähnlich. Also ich bin nicht der Lauteste, weil ich glaube auch hier Taten sprechen mehr als Worte. Und es ist wichtig, dass wir und dass das Ergebnis zählt. Also es geht nicht um mich. Es geht darum, dass wir unsere Sache gut machen, dass wir unsere Produkte gut machen, dass wir unsere Kunden gut betreuen. Und da spiele ich die Rolle, die ich dann halt spielen muss und kann. Aber es geht nicht darum, dass ich mich hinstelle und sage, das haben wir toll gemacht. Sondern die Sache spricht für sich und dann müssen die Leute, die das toll gemacht haben, dann entsprechend auch die Credits dafür abräumen. Und dann brauchst du keine egozentrischen, ich bin so toll Posts.
Wann ist war diese Haltung, dieses Mindset schon immer da? Wann ist es entstanden?
Ich glaube, mit wachsender Verantwortung und mit dem dazukommenden Alter natürlich auch. Also ich meine, wenn wir zurückgehen, ich habe mit Mitte 20 den Job angefangen, natürlich ging es da auch um mich selber. Dann in der ersten Führungsrolle ging es wahrscheinlich auch noch um mich selber. Und irgendwann hat sich das aber dann wirklich gedreht, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich erreiche mehr, wenn ich nicht das Zentrum des Interesses bin, sondern wenn wirklich das Kollektiv hervorheben. Mhm. Und da hat wirklich dann aber auch sowas wie Musik geholfen, weil da ist man nicht immer das Zentrum, sondern man hat einfach irgendwann eine Rolle, die man spielt. Und das ist auch richtig so. Und dann hat sich das sicherlich auch irgendwann geändert. Und es hat sich auch geändert, sicherlich durch die Einflüsse aus meinem Umfeld, die ich dazu gekriegt habe. Dein Horizont wird erweitert, du lernst neue Leute kennen, du lernst andere Kulturen kennen und irgendwann fängst du an, dass du eigentlich merkst, okay, zusammen können wir viel, viel mehr erreichen, als wenn ich mich nur auf mich selber konzentriere.
Ja.
Und für mich ist Team auch extrem wichtig. Also Transparenz in dem Team, dass man zusammenarbeitet, dass man viel kommuniziert, gut miteinander kommuniziert und dann aber auch so ein Verhältnis und so eine Vertrauensbasis schafft, dass man auch kritisch auf Themen draufgehen kann. Also nur weil wir uns alle mögen, heißt das nicht, dass wir nicht kritisch über irgendwas reden können. Wenn irgendwer Mist gebaut hat, dann reden wir drüber, aber eher nach dem Motto, okay, was ist schiefgegangen, was lernen wir daraus und was können wir besser machen? Und es ist nicht du bist schuld, sondern was haben wir alle gemeinsam, wie können wir alle gemeinsam das einfach korrigieren, weil Fehler passieren.
Absolut. Ja.
Und dann, wie gesagt, dann muss ich nicht laut sein.
Würdest du denn, bin ich total bei dir, es ist die Frage, was gesagt wird und wie es gesagt wird und nicht nur die Tonalität macht Sache aus, das zu über decken am Ende des Tages. Die Lautstärke überdeckt dann viele Dinge, die dann gesagt wurden. Und finde mich da sehr wieder, was du sagst in den Worten. Und sind ja immer, deswegen frage ich auch nach den Ereignissen, ne? Ist ja immer ein Spiegelbild dessen, was man dann, wenn man fragt, auch reflektiert, wo man dann selber stand im Leben und wo die Umkehrpunkte waren, sich nicht mehr so ernst zu nehmen. Und trotzdem kommen ja die Motivation kommt ja aus was heraus. Da ist schon, wenn man nicht ein gewisses Ego hat, dann würde man auch gewisse Dinge nicht erreichen. Nur ist die Frage, wo ist immer der Kipppunkt? Und wie du sagst, okay, die Wichtigkeit fürs Team, die Wichtigkeit auch Leadership, so sehe ich es jedenfalls und glaube du auch, als Service zu empfinden an dem Team, an dem Unternehmen, fürs Unternehmen. Ja. Ja, das ist ja meine Dienstleistung. Ich bin gerne Dienstleister. und ich möchte, dass Dinge besser laufen als vorher und du hast gesagt, einen Impact haben. Ne? Du hast aber auch angesprochen, andere Kulturen. Ne? Darf ich da eine Zeitfrage stellen? Hast du auch Zeit deines Berufslebens, weil ich richtig informiert bin, auch im Ausland verbracht oder waren das punktuelle Dinge oder bin ich total falsch informiert?
Ich bin nie im Ausland gewesen, beruflich. Also meine Kindergartenzeit habe ich ja tatsächlich in der Türkei verbracht, weil mein Vater damals in der Türkei war und wir sind mitgegangen. Aber da kann ich mich nicht daran erinnern und es wäre jetzt auch vermessen zu sagen, das hat einen wahnsinnigen Einfluss. Ich bin viel gereist, logischerweise durch meinen Job. Also ich war in wirklich vielen Ländern, überall auf der Welt schon. Und ich habe eher den Einfluss dann gehabt, eben durch die anderen Kulturen, die in mein Leben gekommen sind. Also unsere Teams wurden internationaler, unsere Teams wurden diverser. Ich habe dann einfach mit vielen anderen Kulturen zusammenarbeiten können, egal ob auf Kunde- oder auf Teamseite, die dann den Einfluss entsprechend auf mich hatten. Aber ich habe immer in Deutschland gelebt.
Gut, aber dann durch die Teams, durch die Kulturen etc. Ihr seid ja jetzt auch nochmal internationaler geworden, durch die Verschmelzung mit Trimble und so weiter. Und ja, sicherlich, wie du sagst, beschreibst einen Bereich an der Prozess, der dich auch wiederum hat reifen lassen, dich weiter geformt hat. Und gerade da Unterschiede im Leadership, ne? Um eine letzte Frage auch in diese Richtung. Sag mal, von welchen Kulturen oder aus welchen Bereichen hast du da am meisten mitgenommen? Gibt es da diese einen Moment oder sagst du, nee, war eigentlich alles?
Ich glaube, es gibt nicht den einen Moment. Also was für mich neben den unterschiedlichen Kultureinflüssen unglaublich wichtig ist, ist das ganze Thema Diversity, Equity, Inclusion, Belonging, dass man versucht, eben auch da eine Diversität zu schaffen. Also Female Leadership, Female Empowerment, gerade in der Logistik. Ich meine, einer deiner letzten Gäste oder deine Gästin hat es auch gesagt, dass sie gesagt hat, ich bin da auf eine Veranstaltung gegangen, da waren nur Männer. Und das ist schon ein Problem. Wir können ja irgendwie nicht 50% der Talente ignorieren. Und das ist für mich ein Riesenthema. Und das hat für mich eine Rolle gespielt, eben je mehr ich meine Teams selber aufgebaut habe, dass man eben dann auch die Lebensrealität, die dann einfach junge Frauen auch einfach mal haben, eben irgendwie mit unterbringt, dass dann ein Kind kommt und dann eben Teilzeit kommt oder der Kita-Platz muss organisiert werden oder das Kind ist krank und wie schaffen wir es dann trotzdem, wenn die Talente sind, die wir brauchen, dass man die Arbeitsrealität und deren Lebensrealität eben so zusammenbringt, dass man daraus dann eben das Bestmögliche fürs Team eben rausholt. Ja. Und ich glaube, das hat mich neben der Internationalität hat mich das wahnsinnig geprägt, weil ich meine, das ist was ich nicht erlebt habe und wo ich dann halt eben nur durch diesen externen Einfluss eben durch eben Kollegen, Freunde, die dann halt sagen, okay, wir haben jetzt Zwillinge und wir kriegen aber nur einen Kita-Platz, was natürlich super sinnlos ist. Oder ich habe jetzt ein Kind und ich möchte auf Teilzeit reduzieren, aber ich möchte nicht auf die Führungskraft verzichten. Wie können wir das einfach eben vereinheitlichen? Und das hat mich wahnsinnig geprägt und das ist mir auch heute noch unglaublich wichtig. Und ich denke, das ist auch das, wo ich am ehesten sagen würde, das ist für mich so einer der absoluten Themen, die ich nie irgendwie verhandeln, sondern für mich ist dieses Thema, wir müssen schauen, dass alle die gleichen Chancen irgendwie bekommen. Es ist absolut.
Ja, so. War das denn schon immer auch in der DNA von Transporion drin?
Da sind wir auch reingewachsen. Also ich meine, wir kommen auch jetzt aus 25 Jahren. Ich meine, auch in 25 Jahren hat sich ja das ganze Thema auch einfach weiterentwickelt. Also das war vor 25 Jahren kein Thema.
Aber heute. Einstieg weiß ich, ne? Meine Arbeitseinstiegszeit liegt 25 Jahre ungefähr zurück, dieses Jahr. Und natürlich war es dann auch mal anders. Da waren die Patriarchen noch dabei. Ich will nicht sagen, dass die weg sind. Es gibt noch immer genügend Egos, gerade auch in unserer Branche. Das wird noch eine gewisse Zeit dauern, dass sich das auch erreicht. Ne? Nichtsdestotrotz, aber ihr als Unternehmen sagst du auch, wart auch in der Reise.
Ja, wir glauben, dass der Zeit angereist ist dann dementsprechend. Ja, ne? Das hat sich dann über die Zeit auch entwickelt, aber ich glaube, heute sind wir definitiv extrem gut aufgestellt, was das Thema angeht. Also was die Unterstützung für junge Eltern angeht, also nicht nur, dass wir da die Frauen schützen, sondern die Familie unterstützen. Was eben die Möglichkeiten in Teilzeit, Vollzeit angeht, Vereinbarkeit, Beruf und Privates. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind in einer absolut privilegierten Situation. Wir arbeiten am Laptop, wir können von überall aus arbeiten. Bei uns steht niemand am Band oder wir leben in der LKW oder sowas, wo das ganz anders aussieht. Und das darf man schon auch nicht vergessen, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass das ein wirkliches Privileg ist, was wir da haben. Und wenn wir das Privileg aber haben, dann müssen wir es auch nutzen. Mhm. Und dann müssen wir auch sagen, wir machen es dann auch.
Ja, ist ja immer so, der Mensch gewöhnt sich relativ schnell an die guten Dinge, ja, ne, und blendet dann relativ schnell auch das aus, was rechts und links von ihm passiert. Und das sind ja eingewählte Schicksale. Ja. So ist es eben nicht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der gesellschaftliche Auftrag auch einer Führungskraft. Das bringst du klar mit rein, diesen Blick, da auch drauf zu schauen, was da drumherum passiert. Ja. Wir sehen es ja in der Logistik auch. Ich sage auch, Logistik, Tech und Logistik selber sind ja auch nochmal zwei Welten. Das ist mit denen zwar über dasselbe, ja, aber auch dort, was das Thema Margen angeht, was das Thema auch Arbeitsbedingungen angeht, sind das einfach unterschiedliche Welten. Und das finde ich super gut, dass du das sagst und das nicht irgendwie ausblendest. Ja. Wie sieht denn dein Aufgabenspektrum? Ich wollte jetzt nicht sagen, dein Arbeitsalltag. Nachher hören die ganzen Kollegen, was macht er eigentlich den ganzen Tag? Ja, außer da sein und zu arbeiten. Ne? Heute ist der Moment, wo wir es mal aufklären können. Nein, das kannst du selber alles dann den Kollegen, die wissen, was du machst. Aber so dein Aufgabenspektrum. Ne? Du Führungskraft, international unterwegs, viel gebucht, viel nachgefragt, nach außen, aber vor allem dein Blick ja natürlich auch nach innen. Was ist dein Arbeitsspektrum heute? Wo dienst du deiner Firma heute mit welchen Themen?
Also du hast ja schon selber gesagt, dass ich nach innen blicke und das mache ich tatsächlich viel. Also ich habe viele Gespräche. Also ich rede mit natürlich den Leuten, die an mich berichten, aber auch mit allen links und rechts.
Aber sind das dann immer noch Consulting-Themen? Sind das Entwicklungsthemen? Sind das Sales-Themen? Sind das HR-Themen? Ist das alles? Bist du mehr schon der Unternehmer in dem Unternehmen? Ohne das jetzt zu vertiefen. Man wird ja immer mehr, umso mehr man hochrutscht, so war jedenfalls mein Gefühl, wird man dann doch sehr generalistisch unterwegs. Man muss zu vielen Themen Entscheidungen treffen, wo man aber gar nicht so tief drin ist, sondern hat Leute, die einem berichten. Und dann vertraut man auf das Urteil. Mhm. Und bei dir ist es so, wenn du das mal so aufteilen würdest, deine Hauptthemen, sind die noch beim Kunden, sind die beim Produkt, sind die bei der Vision, bei der Strategie? Wo wirkst du?
Also sind eher dann auf der Strategie und am Kunden. Produkt, das, ich meine, dafür haben wir einen Chief Product Officer, wir unterhalten uns darüber, aber das macht er selber. Und dann, ich versuche eigentlich jeden Tag mit einem Kunden zu sprechen. Ich schaffe es nicht immer, aber ich versuche jeden Tag irgendwie mit einem Kunden zu sprechen. Und eben dann, wie wollen wir uns langfristig eben entwickeln und wie passt das ins Gesamtgefüge? Und dann eben auch, also ich nenne es super abgedroschen, aber ich nenne es mal Leadership, also einfach mit den Leuten zu helfen, dass sie ihre Organisation wiederum helfen können. Mhm. Und ich versuche eben nicht dahin zu kommen, dass ich die Entscheidungen fälle, ohne wirklich zu wissen, worum es geht. Ja. Und eher zu sagen, wenn die Leute doch wissen, was sie machen wollen, dann wollen die doch die Entscheidung fällen.
Ja.
Ich helfe gerne bei der Entscheidungsfindung, aber am Ende des Tages hoffe ich, dass ich nicht, meine Kollegen können mir das dann sagen, wenn sie es gehört haben, versuche ich eigentlich nicht dahin zu kommen, dass ich dann eben durchregiere und sage, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, sondern eher zu sagen, okay, ihr zwei solltet euch das Thema mal anschauen und ihr müsst da eben eine Lösung finden und mit der Lösung kommt ihr wieder und dann schlagt ihr vor, was ihr machen wollt. Anstatt dass eben ich wirklich dann nur High-Level und dann irgendwas mache. Es kommt aber immer noch vor, dass ich am Kunden arbeite, weil ich meine, ich habe Teile der Lösungen entwickelt. Das heißt, es kommt doch immer mal wieder vor, dass ich auch dann wieder in Gespräche zurückgezogen werde, wo es dann heißt, also das und das läuft da gerade und das hast du gemacht, kannst du mir schon helfen? Was wirklich Spaß macht. Also ich habe auf der Messe auch einen alten Kunden getroffen, der mir erklären wollte, wie sie heute arbeiten. Dann habe ich gesagt, ich weiß es. Ich habe das geschrieben.
In welchen Bereichen warst du da am meisten drin bei dem Lösungsportfolio?
Unser Lösungsportfolio war nicht so groß damals.
Weil das Zeitfenstermanagement
gab es ja auch schon zu der Zeit. Genau, also das war so Zeitfenstermanagement und Frachtvergabe. Das war so. Die Welt war noch ein bisschen einfacher, es waren weniger Produkte.
Okay, ja, spannend. Jetzt haben wir ein bisschen Faden verloren, aber das sind ja Themen, das wollte ich dich fragen. Genau. Wie ist das mit dem Thema dann intern Benahbarkeit? Sagst, wenn dann Leute aus einer nicht direkten Hierarchiestufe auf die zukommen, gibt's sowas heute noch? Trauen die sich? Bist du da? Hast du Open-Door-Mentalität? Ich weiß nicht, wie das bei euch abläuft. Wie ist so die Arbeitskultur? Weil du sagst ja Offenheit und miteinander. Aber wie läuft das dann ab? Sagst du, dann melde dich erstmal bei deinem Chef? Oder wie gehst du mit so Sachen um? Gibt's das überhaupt?
Also, ich hoffe, weil ich meine, ich kann es ja nicht sagen, aber ich hoffe, dass ich für alle auch da bin und dass sich auch alle trauen würden, sich bei mir zu melden, was natürlich bei einer globalen Organisation recht schwer ist, weil es gibt Leute, die haben mich noch nie gesehen.
Ja.
Aber was ich zum Beispiel mache, um versuche, diese Nahbarkeit eben zu haben, alle, die neu anfangen bei uns, bekommen am Ende des ersten Monats von mir eine E-Mail. Erstmal nur um, hey, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, ich hoffe, dein Onboarding ist gut, wenn ich irgendwie helfen kann, das ist wissen. Wir versuchen natürlich auch Skip-Level-Kommunikationen zu machen und ihm auch erreichbar zu sein. Ich denke, es ist eher leicht für die Leute, die an den großen Standorten sind, wo ich auch regelmäßig bin, also logischerweise in Ulm, wo ich selber bin, oder in Polen dann an unserem Standort, weil die mich dann auf irgendwann mal, ich werde zu einer Gewohnheit, also sie kennen mich irgendwann, dann ist es natürlich auch einfach, miteinander zu sprechen. Ja. Als jetzt jemand, der komplett remote ist und sagt, naja, ich habe ihn noch nie gesehen, ich weiß nicht, wie der reagiert und ich kenne ihn vielleicht von einem Video.
Keine Bindung, da ist es sehr, sehr stark.
Ja, definitiv. Es sind aber natürlich auch viele im Unternehmen, die mich einfach schon sehr, sehr lange kennen, was natürlich deutlich einfacher macht, dass man einfach auf mich zukommt. Und das ist auch okay, das will ich auch. Mhm. Weil ich kann immer noch mir das Thema anhören und dann sagen, okay, ich höre dich, aber das musst du mit deinem Chef besprechen. Und vielleicht auch noch zwei Tipps geben, wie sie es am besten machen.
Ja.
Aber am Ende des Tages, natürlich kann ich dann auch nicht die Hierarchien einfach immer überspringen.
Du musst ja bei
deinen Hälfte das dann wieder ein bisschen zu balancieren. Richtig. Aber ich hoffe schon, dass die Kollegen das Verständnis haben, dass sie, wenn sie was haben, auch mit mir sprechen können.
Gibt es denn momentan viele Themen, die sie haben? Ich frage es anders. Das war nämlich die Frage, die ich eigentlich davor stellen wollte. Was bewegt dich gerade am meisten vom Markt her, von der Marktseite? Sind da viele Bewegungen? Wenn wir jetzt beide auf der Bühne stehen würden, dann würden wir über geopolitische Dinge sprechen, dann würden wir über Herausforderungen am Markt sprechen. Und natürlich gibt es diese Unbekannte. Hm. Ja, keiner kann die Zukunft voraussehen. Wir können natürlich irgendwie backcasten und so weiter mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Was bewegt dich momentan? Was hält dich sehr wach, gerade aus Sicht des Unternehmens, wo sich Dinge verändern, die du fühlst, aber noch vielleicht auch noch gar nicht richtig greifen kannst und sagst, das ist momentan meine größte Herausforderung, die ich habe im Unternehmen, auch persönlich vielleicht, aber auch vom Unternehmen her. Was dreht da gerade bei dir?
Also sind, glaube ich, zwei Themen. Ich meine, du hast vorher ganz kurz schon gesagt, wir sind jetzt noch internationaler geworden, seitdem wir eben in den Konzern von Trimble mit reingehören. Natürlich ist das immer noch ein großes Thema. Wie können wir allen helfen, dass sie da ein gutes Zuhause finden? Ich meine, eine Post-Merger-Integration dauert einfach seine Zeit. Die läuft auch ganz gut, aber das ist natürlich ein großes Thema, wo man eben schauen muss, wie schaffen wir es, diese eigene Kultur und die Kultur eben des Konzerns an den Stellen, wo wir es machen müssen, zu verheiraten, und wo können wir aber auch einfach im Endeffekt weiter, ich sag mal, standalone weiterlaufen, weil wir in Europa eigentlich ja sowieso das vorherrschende Produkt und das vorherrschende Team sind. Das ist das eine, und das andere ist natürlich dann eben der ganze Change, den wir jetzt gerade durchgehen mit AI. Das, klar, wir sind ein Tech-Unternehmen, das heißt, es trifft uns zum einen auf der Produktseite, was machen wir, wie bauen wir es in die Produkte ein, aber auch da wieder, dass es einen Impact hat und nicht einfach nur, dass wir den nächsten Chatbot entwickeln und dann sagen wir auf der Homepage, wir haben jetzt auch AI, sondern dass es wirklich auch wieder nachhaltigen Einfluss hat und aber auch, wie wird AI die Arbeitsweise von uns und unseren Kollegen?
In eurer Organisation natürlich auch.
Die Organisation wird in der Organisation verankern, aber auch, wie wird sich die Organisation verändern? Welche Jobs müssen sich verändern? Wie helfen wir den Leuten, die die Jobs heute machen, dass sie das zum einen verstehen und daraus eben auch sich aber wieder eine Chance daraus entwickeln können? Und auch den Führungskräften. Wenn du heute, keine Ahnung, Führungskraft von 10 Leuten bist, aber der Job, den die 10 Leute machen, der wird zwangsläufig irgendwann mal vielleicht über eine AI-Komponente ersetzt, dann wie muss sich auch die Führungskraft verändern? Im Sinne von, du bist nicht mehr Vorgesetzter von Personen, sondern du bist Vorgesetzter von Personen und Bots vielleicht in irgendeinem Grad.
Ja.
Und das ist natürlich eine Riesenänderung. Also zum einen, weil ich selber wahnsinnig viel lernen muss über das ganze Thema AI. Also ich arbeite damit und glaube, ich verstehe es zu einem gewissen Grad, aber natürlich entwickelt sich auch ständig weiter. Und zum anderen eben, wie können wir das, was wir machen und das, was wir lernen, eben dann auf 1500 Angestellte eskalieren.
Mhm. Mhm. Ja. Merkt ihr dann, oder beziehungsweise anders gefragt, in welchen Bereichen greift das schon? Es gibt ja Bereiche, die greifen stärker, greift KI stärker rein. Da war mal Video, wir sitzen gerade eben vor Kameras und so weiter. Da merkt ja jeder selber, wenn man was zu Hause ausprobiert, wie schnell es geht, da reinzukommen und vor allem gute Resultate erzielt werden. Wie habt ihr ein eigenes Team intern, das sich darum kümmert, eine eigene Taskforce oder eine Corporate Taskforce? Wie geht ihr das an?
Also wir haben ein eigenes Team, was sich darum kümmert, die dann auch eigene Lösungen für uns entwickeln, wenn wir sagen, wir wollen nichts von der Stange haben oder das von der Stange passt nicht so gut zu uns, wo wir dann eigene Kollegen, also AI-Kollegen dann entsprechend dann auch entwickeln. Mhm. Und eben dann das Gleiche auch in den Produkten, dass wir intern fokussiert sowie extern fokussierte Produktlösungen dann entsprechend dann haben. Und wir sehen es natürlich heute schon in verschiedenen Bereichen. Also wir haben im Support haben wir eine AI-Komponente jetzt da noch mit drin. Ich glaube, es macht gefühlt jeder. Aber das ist natürlich das, was auch muss ja irgendwann anfangen. Und es ist auch wahnsinnig greifbar einfach. Also die Komponente übersetzt zum Beispiel erstmal alle Support-Requests, die wir reinkriegen. Die kommen natürlich in ganz vielen Sprachen rein und die übersetzt jetzt einfach erstmal auf Englisch und strukturiert den Request. Alleine das ist ja schon ein Riesenschritt nach vorne. Aber da bleiben wir nicht stehen, sondern dann gibt's die Lösungsvorschläge und hilft den Kollegen dann entsprechend schneller, die Supportanfragen abzuarbeiten. Eben dann aber auch mit dem Blick, was kommt denn als nächstes? Irgendwann kann die KI auch gewisse Themen komplett übernehmen und dann können die Kollegen proaktiver werden, anstatt nur in Anführungszeichen einen reaktiven Support zu bieten. Dann haben wir Produktlösungen, die eben den ganzen Spot-Bidding-Prozess autonom gestalten können. Das funktioniert, das ist technisch alles sauber und da hast du aber eher dann diese Change-Management-Komponente, weil du musst jetzt dann der Industrie wieder beibringen, ja, dass sie dem ganzen Ding auch vertrauen kann. Mhm. Dass sie eben dieses Thema, das, was ich bis gestern noch komplett selber gemacht habe, macht dann ab morgen eben einen Automatismus für mich, mhm, und ich muss diese Kontrolle abgeben können. Ja. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, weil das keinerlei technische Komponente hat, sondern wirklich diese Change-Management und auch bis zu einem gewissen Grad eben diese Education-Thematik, mhm, mit drin hat, weil du musst eben, du bist weiter als Teile des Marktes, nicht alle sicherlich, aber als Teile des Marktes, du musst dem Markt helfen, das eben dann auch zu schaffen,
ne,
und den Mehrwert daraus auch, ja, sehen. Und deswegen ist diese Bandbreite von dem Thema auch einfach wahnsinnig groß.
Absolut, es ist ja wie Logistik selber, ja, auch. Ne? Wir reden ja alle über Logistik und so ist mit KI auch. Wo fange ich damit an? Wo habe ich es in den internen Prozessen? Jetzt noch das Agentic AI-Thema und erst die Geschwindigkeit, die ja wahnsinnig schnell ist, überhaupt dran zu bleiben, ne? Wie du sagst, man probiert aus, man holt sich vielleicht mal Hilfe, macht mal einen Kurs, geht mal auf ein Seminar, ja, oder schreibt sich irgendwo ein, wo man irgendwo eine Academy da dranbleiben möchte. Ne? Und das ist schon eine verrückte Entwicklung. Anderes Wort fällt mir für verrückt gar nicht ein, weil man sich nicht greifen kann. Ne? Aber auch vom Markt selber. Ich bin ja manchmal auch dafür bekannt, dass ich auch Dinge bewusst in Frage stelle. Ich sehe jetzt gerade wieder so ein Thema Renaissance von TMS, also Trinovo-Plattform. Auch da, ich habe es vorhin gesagt, ihr wart da für mich immer auch Benchmark und auch ja so ein bisschen Vorbild auch an dieser Stelle. Ich habe auch einen anderen Bereich im Yard-Bereich ein paar andere gehabt, aber in dieser ganzen Kollaborationsecke. Ihr habt ja vor einigen Jahren auch den Move mit Sixfold gemacht, mhm, und kommt für mich ein bisschen zu kurz gerade in dieser ganzen, darf ich mal so sagen, ne? Wir sind ja jetzt ja keine Wettbewerber mehr in dem Sinne, sondern ich finde es eigentlich crazy, dass man euch gar nicht so auf dem Zettel hat, weil ihr habt ja Echtzeitdaten. Hm. Ihr seid unheimlich vernetzt mit den Dienstleistern und den Verladern. Ihr habt die Inbound Supply Chain im Handel. Auch da vielleicht eher so ein bisschen die deutsche Zurückhaltung, aber was ich eigentlich fragen wollte, wie siehst du die Entwicklung des Transportplattform-TMS-Marktes in den nächsten Jahren. Mhm. Und wie siehst du das Thema Bedrohung durch jetzt Real-Time-Visibility-Plattformen, mhm, die sich auf einmal zum TMS-Anbieter, mhm, bewegen? Wie ist deine persönliche Meinung zu dem Thema?
Also zum einen glaube ich, dass dieses Plattform-Thema und die Daten und das Netzwerk natürlich eine extrem wichtige Grundlage sind für das ganze Thema KI. Ich meine, jeder kann mit Sicherheit zu einem gewissen Grad ein tolles Produkt bauen und auch KI ganz toll damit eben einbauen. Aber wenn du nicht das Netzwerk hast und nicht die Daten hast und willst du skalieren, dann hast du halt ein tolles Produkt, aber keinen Markt. Von dem her fühlen wir uns da gut aufgestellt. Dann bringen wir noch einen guten Brandnamen mit. Also ich meine, man kennt uns, man weiß, die Sachen, die wir machen, machen wir gut. Das heißt, da haben wir sicherlich auch einen Vorteil gegenüber Startups, die vielleicht technisch Sachen besser machen oder schneller machen als wir, aber eben durch die Breite, die wir haben, die Daten, die wir haben, das Netzwerk, den wir haben, den Namen, den wir haben, sehen wir uns sehr gut aufgestellt und die Lösungen, die wir bauen, sind sicherlich dann auch sehr, sehr gut. Von dem her spielt es eine absolut wichtige Rolle in diesem ganzen Thema TMS, Plattform und dann eben was wird Agentic AI dann entsprechend daran draufsetzen. Bis zu einem gewissen Grad ist aber die Frage, wann kommt der Punkt, dass eben die AI die Arbeit im Endeffekt, die heute ein Nutzer in einem TMS macht, übernehmen wird? Und wie viel Rolle spielt dann noch eine UI und wie wirklich ein TMS ausschaut?
Genau.
Weil am Ende des Tages gehe ich davon aus, ich weiß nicht, wann es passieren wird, aber irgendwann wird es soweit sein, dass man im Endeffekt sagt, ich prompte nur noch und sage, ich brauche einen Transport von Hamburg nach Ulm. Mhm. Plan mir den mit, das sind meine Güter, mhm, das ist meine Price Range. Also plan mir den Transport für den richtigen Anbieter und buch dann noch die Zeitfenster entsprechend. Mhm. Dann brauche ich keinen kein TMS mehr in dem eigentlichen Sinne. Da brauche ich sicherlich noch irgendwelche Backend-Komponenten, aber das Tool wird es dann oder die KI wird es dann eigentlich automatisiert machen können und braucht dann eben eher ein Netzwerk, Daten und eben diese Plattform, um darauf dann interagieren zu können. Und ich denke, dass da die Reise über kurz oder lang schon hingehen wird.
Und genau, dieses kurz oder lang, ne? Da denke ich auch oft drüber nach, in welcher Phase wir uns gerade befinden. Natürlich ist alles am Anfang, das können wir selbst beantworten, ne? Aber hast du ein Gefühl dafür? Ich habe es gestern gerade diskutiert mit jemandem auch, wo sagen, wir haben da wahrscheinlich gar keine UIs mehr in der Zukunft. Das UI, das einzige UI ist es auf meiner Brille, die ich gerade aufhabe, die noch nicht nach einer Datenbrille aussieht, sondern nach einer Brille, die ganz normal mir beim Sehen hilft, kriegt die Info, hier, deine Transporte sind geplant. Hast du ein Gefühl dafür, wann wir da sein werden?
Ich glaube, wenn ich das Gefühl hätte, dann hätte ich die Lösung, weil dann wüsste ich genau, was jetzt zu tun
habe. Das ist eine ganz doofe Frage. Aber ich versuche immer, meine Gefühle irgendwie erwarten, die sich auskennen, zu untermauern oder zu sagen, ach, okay, komm, lass mal 5 bis 10 Jahre oder 15. Es ist ja dieses exponentielles Wachstum, können wir alle nicht greifen.
Ja. Ich glaube, das Problem ist, dass, also, es wird sich beschleunigen, aber wenn wir heute uns die Landschaft mal anschauen, dann haben wir immer noch, und das ist überraschend, aber wir haben immer noch relativ viele nicht, also Systeme, die nicht miteinander sprechen. Wir haben immer noch Legacy-Technologie ganz viel im
Einsatz. Ohne Ende.
Ja. Wir haben immer noch ganz viele Systeme, die nicht über eine API miteinander kommunizieren, sondern wo man wirklich noch irgendwelche Edifacts oder irgendwas miteinander
verbindet. Und wir haben Menschen und Bürokratie.
Und wir haben noch das Thema Mensch und Bürokratie. Ja, und dann eben die Frage, wie viel Investment-Risiko ist man bereit zu gehen, gerade auch in unserer Industrie, wo eben dann auch
Erbredel ist auch ein
Thema ist. Gerade auch jetzt, wo es auch einfach nicht so gut läuft.
Ja.
Und ich glaube, das ist dann eben die Frage, wann wird dieses komplette Potenzial wirklich mal freigeschalten? Von dem her ist es super schwierig zu sagen, wann sind wir da?
Ja.
Aber es ist, glaube ich, unbestritten, dass wir da hinkommen müssen. Und auch da wieder, das sehe ich auch wieder als unsere Verantwortung eben als Player in der Industrie. Wir müssen den Leuten entsprechend helfen, auf diese Reise erstmal zu gehen. Aber wir müssen auch in der Lage sein, sie an ihrem Startpunkt abzuholen. Der eine ist schon hier und sagt, ich habe schon APIs, ich bin schon super vernetzt, ich kann wirklich in das Thema KI voll einsteigen, meine Daten sind sauber, let's go. Und der andere sagt noch, ich habe ein ERP und ich muss erstmal gucken, dass ich irgendwie meine Daten verbunden bekomme. Und wir müssen die dort abholen, wo sie heute stehen, auf diese Reise mitnehmen, während sich aber die Ziellinie verschiebt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, aber auch das Spannende an der ganzen Thematik, weil wenn wir die richtigen Dinge machen und wir die Produkte richtig entwickeln, dann können wir hier sagen, wir starten erstmal mit Integration in das Netzwerk, wir bringen dein ganzes Netzwerk und machen das digital. Und dann kommen die nächsten Punkte. Und bei dem anderen, der schon deutlich weiter ist, da können wir dann sagen, guck, wir haben schon ein autonomes Produkt, das können wir bei dir jetzt super eben integrieren. Und da spielen dann eben auch wieder, den Bogen dann zu schließen, da spielen dann eben diese Plattformen eben auch ihre Rolle. Und ich meine, es ist ja schon ein Zeichen, dass jetzt alle irgendwie versuchen, in dieses Thema Plattform reinzukommen und eben mehr zu sein als eine Point.
Das ist wirklich die, weil wir das wahrnehmen, Philipp, ne? Also wir nehmen es wahr.
Ja.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich so ist, was wir wahrnehmen, ob das wirklich dem Markt entspricht, weil ich erlebe genau das, was du beschreibst, diese Legacy-Lethargie, ne? Und zu sagen, ach, ich guck mal ein bisschen hin, dann macht man mal ein Innovationsteam und das Innovationsteam hört dann nach 6 Monaten wieder auf, weil zum einen ist das Geld weg und zum anderen ist das, was man sich versprochen hat, das kommt ja nicht so schnell und die Zeiten sind schwierig. Und gerade dann, da habe ich nämlich auch 2 Themen, verschiedene Ziellinien fand ich mir eher spannend und auch die Menschen zu haben, die Legacy noch verstehen, also die Kunden zuhören zu sagen und dann auch noch verstehen, was er sagt, weil die werden ja immer weniger, weil wir die verabschieden wir ja nach und nach in Ruhestand. Und auf der anderen Seite hast du das Thema Investment angesprochen, gerade in Krisenzeiten. Ihr als Tech-Firma, ne? Ich kenne immer so, wenn man so mal nachliest, Innovationen, Investitionen, gerade wenn man sieht, da gibt's eine Huawei, die hat mit uns jetzt nichts zu tun in unserer Branche, ne? Vielleicht nur am Rande wegen 5G und so weiter. Aber die haben irgendwie 214.000 Mitarbeiter und 107.000 davon sind in Forschung und Entwicklung. Diese 70-20-10, also 70% in dein klassischen Geschäft zu investieren, 20 oder in Innovation zu investieren, 20-10. Wie disruptiv seid ihr unterwegs? Wie viel Geld, frage ich nicht nach Geld, wie viel Aufwand könnt ihr euch leisten, wirklich in total verrückte Sachen in Disruption reinzugehen? Macht ihr sowas überhaupt? Seid ihr so verrückt?
Also ja. Wo fängt verrückt an und wo hört's auf?
Ein System zu haben zum Beispiel ist verrückt für mich, wo keiner mal raufguckt. Und ich nur noch, das war verrückt für mich, eine Brille aufhab und darüber meine Zeitfenster Ausnahmen steuere.
Also ich sag's mal so, wir haben jetzt unsere Strategie für die nächsten 3 Jahre festgelegt und die hat natürlich einen super, super starken KI-Fokus. Ist ja klar. Also, weil wir sehen, dass sich da der ganze Trend hin entwickelt. Das heißt, wir werden uns da danach ausrichten und da werden wir natürlich dann auch Dinge ausprobieren. Und das wird sicherlich nicht alles funktionieren, die wir ausprobieren. Wir werden Produkte rausbringen, die nicht funktionieren. Ja. Wir werden interne Initiativen haben, die wir wieder schließen müssen. Aber wir machen das halt dann wahrscheinlich gut Schwäbisch, mit genug Bedacht, dass wir natürlich das laufende Geschäft und eben, wie ich ja auch schon gesagt habe, die wir noch auf diese Reise mitnehmen müssen, immer noch abholen können. Weil wir auch nicht vergessen dürfen, ich meine, wir leben in dieser Bubble und für uns ist das irgendwie alles ganz logisch, aber unsere Kunden sind keine IT- und Tech-Spezialisten zwingend, sondern die sind gut in, ich produziere Backwaren oder ich baue sehr gute Möbel. Und wir müssen denen helfen. Und das ist mir schon auch wichtig, dass wir halt eben dann nicht nur ganz abgefahrene Sachen machen und sagen, und das funktioniert jetzt alles
noch. Aber das ist ja auch genau dieser Spagat zwischen, ich mache ganz abgefahrene Sachen überhaupt nicht, aber ich probiere wenigstens mal und sage, okay, das ist das, was ich immer so ein bisschen an unserer deutschen, auch Tech-Kultur vermisse mittlerweile. Mhm. Und mein alter Arbeitgeber, da vermisse ich das zum Beispiel auch, dass es da zu wenig davon, da packt man mal in Labs und Research rein. Wird das jetzt bei euch dann primär über USA gesteuert, das Verrückte? Oder seid ihr da autark und sagt ihr, okay, brauchen wir eigentlich auch gar nicht, machen wir gar nicht. Wir haben jetzt genau diese Punkte, wir wollen die da abholen, ne? bei denen, wo sie stehen. Und da gehen unsere Investitionen und unsere Innovationen. Ist ja total, ich würde es nur verstehen, ne? Weil um das für mich auch ein bisschen einzuordnen, weil vor 25 Jahren gab es mal jemanden, der total verrückt war, ja, Peter und Co., ja, die gesagt haben, wir machen webbasierte Lösungen, wo keiner über Weblösungen nachgedacht hat in der Transportwelt. Mhm. Wir bringen mal heute zusammen, machen sowas Verrücktes wie eine Terminbuchung im Internet. Diese Verrücktheit, weißt du, die lässt man irgendwann wahrscheinlich beiseite, wenn man sagt, ich habe jetzt Kernkunden, ich muss das Geschäft absichern, ich muss inkrementelle Innovationen reinbringen. Mhm. Aber gibt es so ein Völkchen noch bei euch?
Also geht's schon noch.
Ja,
das habe ich mal. Wir haben immer noch sehr kreative Kolleginnen und Kollegen. Aber wichtig ist dann schon noch, dass wir den Fokus halt behalten. Wir können noch nicht jedem Thema und nicht jedem Trend hinterher. Aber dafür ist das, dann ist die Strategie und die Ausrichtung, die wir haben, einfach zu wichtig. Und dass wir da das, was wir machen, sehr, sehr, sehr gut machen.
Dann gibt's ja vielleicht auch Startups. Da kann man dann mal drauf gucken und sagen, vielleicht ist das was,
wo wir kooperieren
oder übernehmen,
etc.
Genau. Das sind ja dann genau eure Möglichkeiten, die ihr ja heute ja habt, ganz anders, da auch am Markt zu agieren.
Und da sind wir sicherlich dann auch aktiv, dass wir sagen, okay, wenn sich da eben was auftut, wo einfach jemand anders eben dieses verrückte Ding hat, aber wir haben die Skalierung, dieses verrückte Ding wirklich auch in die breite Masse zu bringen. Da sind wir dann sicherlich als Plattform, wo man dann eben sehr gut eben mehr reinkommen kann, eben dann
genau die richtige. Habt ihr mal darüber nachgedacht, so ein Ökosystem zu bauen? Oder gibt es sowas, wo man sagt, so ein Marktplatz, wo man verschiedene Partner ihre Sachen reinbringen können? Das wäre ja auch so ein naheliegender Schritt
gewesen. Ja, wir arbeiten mit Partnern zusammen, aber wir wollen halt die Partner doch noch relativ gut selber auswählen. Also wir haben jetzt Partnerschaften eben mit den Carrier-TMSen, die dann relativ standardisiert in unsere Systeme kommen und dann von sich aus dann im Endeffekt in ihre Netzwerke wieder reinskalieren können. Partnerschaften eben auch in die Verkehrsträger, wo wir nicht so stark sind, also insbesondere die Schiene.
Ja. ÖBB kann man ja auch ansprechen.
Genau, ÖBB, genau. Ja. Aber wir haben ja eben ein Partnermodell, wo wir dann eben aber eben noch relativ stark selber auswählen und nicht einfach eine Plattform haben, wo du selber dann wie in einem App Store was entwickeln kannst und dann da
auch. Und Erfolg gibt euch ja auch recht, dass das funktioniert. Ist ja einfach mal auch ein sehr großes deutsches Erfolgsmodell, kann man ja nicht anders sagen. Ne? Absolut. Das heißt, Strategie für die nächsten 3 Jahre ist aufgestellt, sozusagen. Seid ihr dran? Macht ihr das? Ist das ein rollierender Prozess?
Das rollierende Prozess. Also wir machen das jedes Jahr. Wir überarbeiten die dann entsprechend jedes Jahr wieder. Aber wir gucken uns dann halt eben an, was sind die großen Themen, wie haben wir zu unseren Ambitionen des Vorjahres dann auch eben performt, also jetzt mal nicht finanziell, sondern wirklich auf der Strategieseite, was haben wir gemacht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was müssen wir adaptieren, wie hat sich die Welt verändert und dann passen wir es dann entsprechend an. Und natürlich ist da kein großes Thema, das ist ja keine Frage. Nein. Aber bei wem ist das nicht? Also zumindest, wenn du im Tech bist.
Die kann ernst meinen mit der Zukunft irgendwie, dass sie auch in der Zukunft relevant sein wollen, sollten sich irgendwie mit der Gravitationsverschiebung ihrer eigenen Geschäftsmodelle mit dem Thema Key auf jeden Fall befassen. Also das ist einfach so, das sehe ich ganz genau so. Und dementsprechend auch Kommunikation in die Teams bei euch. Wie läuft sowas in so einer großen Firma mittlerweile ab? Habt ihr Townhalls, habt ihr Regelmeeting-Termine, wo die Menschen sich informieren können bei euch? Ist ja auch immer, du hast das Thema Transparenz und Ansprache. Mhm. Wird das über die Manager oder die Führungsebenen kommuniziert ins Unternehmen? Wie lebt man diese Kultur, diese Kommunikationskultur und Transparenz?
Also wir haben zum einen natürlich, ich glaube, wie es fast in jedem Großunternehmen ist, haben wir halt Townhalls, wo das Management, also ich und mein Team, entsprechend dann halt die Themen platzieren, wo wir aber auch dann mal andere Speaker mit reinnehmen, die irgendwas gemacht haben, gerade vielleicht einen Bot entwickelt oder irgendein Produkt, was wir eben der breiten Masse mal vorstellen, damit eben auch sichergestellt ist, dass eben auch alle verstehen, was machen wir eigentlich als Unternehmen. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass eben von den Entwicklern über die Projektmanager, den Support, aber auch dann eben die Backend-Funktionen bis zur Rezeption alle verstehen, womit verdienen wir eigentlich unser Geld und wer sind eigentlich unsere Kunden. Weil es ja super relevant, sie spielen alle eine Rolle darin, dass wir erfolgreich sind. Und dann, aber natürlich hat es immer eine gewisse Grenze, also das sind halt, es bleibt meistens auf einer gewissen Flughöhe, weil du kannst ja gar nicht so tief gehen, du willst ja auch keine 5-Stunden-Sessions dann da mit allen Angestellten machen. Ja, aber dann brichst du es im Endeffekt runter und dann machen die einzelnen Bereiche dann noch ihre eigenen Town-Hall-Meetings oder ihre eigenen Employee-Information-Sessions, wo sie dann halt entsprechend dann das für sie am relevantesten rausnehmen und dann entsprechend nochmal weiter kommunizieren. Aber wir haben eine sehr stark geprägte schriftliche Kultur, also bei uns wird sehr viel eben auch über halt geteilte Dokumente kommuniziert. Das heißt, da kann man dann eben auch eben sagen, okay, das Thema haben wir euch erklärt und hier findet ihr noch den Deep Dive oder gibt es dann vielleicht noch ein Recording dazu, damit wir dann eben so die Informationen teilen können. Aber das ist eben auch in gewisser Weise ein bisschen eine Hohlschuld. Also die Kollegen müssen dann auch eben das Interesse, das Eigeninteresse haben oder sagen, ich möchte das jetzt auch lesen. Also wir können, es geht gar nicht, dass man jedes Thema jedem wirklich dann in Bite-Side-Pieces irgendwie eben anbringen kann, dass er oder sie sich dann damit beschäftigen kann. Sondern da muss man auch sagen, okay, wir haben euch jetzt gesagt, in welche Richtung das geht und jetzt müsst ihr euch dann auch selber ein bisschen beschäftigen. Und klar, bei den ganz großen Themen, da sitzt dann unser Schwerpunkt drauf, wo wir auch dann eben mehr drüber kommunizieren und bei anderen Themen müssen sie ein bisschen mehr Eigenleistung nehmen.
Es ist ein spannender Punkt, dieses Thema Hohl- und Bringschuld. Das begleitet mich eigentlich auch schon mein gesamtes berufliches Leben. Und da auch Hebel zu finden, dieses ja Lernen als etwas Wertvolles anzusehen. Ne? Also ich habe ganz häufig dann auch jetzt, wenn ich mit Partnern arbeite oder heute als freier Berater unterwegs bin, häufig die Situation, da fragen mich meine Mitarbeitenden als erstes mal, worauf buche ich das denn? Also so diese typische, ich kenne es ja auch aus dem Konzern, so die, welchen Innenauftrag nehme ich denn jetzt? Wo ich mich immer noch frage, ich sehe, sucht das Problem und den Fehler erst bei mir, dass ich immer sage, wie kann ich es noch besser schaffen, es zu vermitteln, dass das doch eigentlich was ist, was auf dein persönliches Konto einzahlt. Du bist jetzt auch eine erfahrene Führungskraft, ne? Alle meine unbeantworteten Fragen, die ich nur beim Führungspunkt habe, denke ich, Mensch, teile ich wenigstens mal mit jemandem, der auch genau diese Herausforderung eigentlich doch haben müsste. Ja. Hast du Mittel und Wege, wie ihr das in der Kultur verankern könnt? Sind ja alles Menschen. Warum sollen die jetzt bei dir anders ticken als bei mir, denke ich mir? Hast du Anreize? Gibt es Anreizsysteme bei euch, wie man Lernen fördern kann?
Also ich glaube, als erstes muss man sich auch klar machen, dass es nicht für alle funktioniert. Also es gibt, und das ist auch fair, es gibt Leute, die kommen von 8 bis 5, machen ihren Job und wollen wir gehen und denen ist es egal. Ja. Denen ist egal, welche Strategie wir fahren und wie toll wir die finden. Denen ist auch egal, wie sehr ich für irgendein Thema brenne. Die kommen rein, machen ihren Job und wollen dann möglichst am Wochenende auch ihre Ruhe haben.
Und das ist dafür bezahlt.
Völlig in Ordnung.
Ja, klar.
Das, also ich kann nicht erwarten, es wäre schön, aber ich kann nicht erwarten, dass jeder mit voller Inbrunst sagt, ich genau seine Strategie, dafür lebe ich und ich mache nichts anderes.
Sehr reflektiert.
Das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist dann eben denen, die anders sind, und da gehen wir wieder zurück auf das Thema wie Entwicklung der eigenen Talente, die eben dafür ein bisschen mehr Impuls und Energie mitbringen, denen eben dann eben diese Anreize zu schaffen. Und was wir gemacht haben, ist eben zu zeigen, dass Lernen wichtig ist, indem wir haben es eine Weile nicht mehr gemacht, wir müssen es heute machen, Learning Weeks gemacht haben, wo wir wirklich dann gesagt haben, okay, wir promoten ein Thema und laden entsprechend auch dazu ein, dass man sich zu diesem Thema auch beschäftigt. Und das Erste war wirklich eben Lernen als Teil des Karrierepfades dann auch zu sehen, wo wir mit, wir arbeiten dann immer auch mit Person Stories, also da habe ich dann auch eine Session gemacht, wo ich dann eben mal erklärt habe, wie ist denn Lernen Teil meines Karrierepfades. Und ich habe vor 2 Jahren mein MBA noch gemacht, auf Anraten und auch ein bisschen auf Druck von meinem damaligen CEO, der gesagt hat, das wäre jetzt eigentlich das Richtige für dich, das noch zu tun. Das habe ich gemacht und das hat mich auch wahnsinnig weitergebracht nochmal. Und eben die Geschichte dann mit eben auch zu teilen, damit die Kollegen dann schon auch merken, okay, also ein bisschen Eigeninvestment bringt was. Sie lernen das dann eben durch die Geschichten, die sie von den Kolleginnen und Kollegen hören. Und das ist dann eben dieses, wir müssen den im Endeffekt diese Glut setzen und das Feuer müssen sie aber dann selber entfachen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg. Also ich kann niemanden über die Ziele gehen. Also,
nein, das kannst du nicht. Ich hatte ein wunderbares Beispiel von meinem damaligen Chef bei SAP. Der hat dann immer in unserem Team so eine Sonderaufgabe für jeden im Jahr gegeben. Hm. Und dann musstest du dich sozusagen, wenn du das erreichen wolltest, na klar, da war es ein Teil der Beurteilung, wie du den hattest, aber auch dann dementsprechend auch Gratifikation und so weiter und so fort, damit auseinandersetzen. Und ich bin so ein bisschen gerade in der Leadership-Reise mit hin und her gerissen, ne? Wie viel Vorgabe, aber wie viel Freiheit gibt man? Weil ich sehe einfach dieser Mensch, wenn du das googelst, ne, und sagst, der Mensch mag, ne, kommt als erstes keine Veränderung. Hm. Und der mag auch keine, wir sind ja dafür trainiert, möglichst Energie runterzufahren, wenn der Säbelzahntiger kommt, dass wir uns verteidigen können und weglaufen können. Vielleicht haben wir eine Chance, auf Baum zu klettern oder eben auch nicht. Und das sehe ich einfach nicht bei allen, aber vielen, manche, die dann ein bisschen mehr genetisch was mitbekommen haben oder auch im Leben sagen, ich will raus aus dieser Lebenssituation, weil ich aus einfachen Verhältnissen komme und es will schaffen. Ne? Sieht man ja auch gerade diese Stories von vielen Migranten, die ihren Weg genommen haben und dann wirklich sehr erfolgreich waren, ne? Also auch gesellschaftlich, aber auch monetär angekommen. Ne? Mhm. Und da ist immer die Frage, wie viel muss man als Unternehmen vielleicht auch vorgeben? Zu sagen, Lernen ist ganz wichtiger Bestandteil, zukünftig noch mehr. Wie viel Zeit räumt man ein? Und das ist einfach nur ein Erfahrungsaustausch jetzt für mich. Deswegen die Frage, wie ihr mit sowas umgeht. Und ich bin bei dir. Es gibt welche, die machen ihren Job, das ist auch gut so, dafür werden sie bezahlt. Und meine Frage, wie kann ich es denn noch in der Firmenkultur verankern, dass Lernen Teil der Erwartung ist an den Job? Ne? Und das finde ich halt unheimlich spannend. Das ist aber vielleicht nochmal ein Thema von einem anderen Podcast.
Absolut. Ich meine, da gehört für mich dann auch dazu, dass man eben dann, wenn man ein Jahresendgespräch führt oder ähnliches, wo die Kollegen dann sagen, ich möchte mehr Verantwortung haben, wo man dann die Gegenfrage stellt, was hast du denn dafür getan?
Richtig.
Und wenn dann kommt X, dann sage ich, ja gut, aber dann wissen wir doch schon, wo das Problem sitzt. Dann lass mir dir helfen, dass du weißt, in welche Richtung du mehr machen musst oder dich entwickeln musst, damit du eben mehr Verantwortung übernehmen kannst.
Das absolut. Und vor allem auch die Dehnbarkeit der Möglichkeiten des Unternehmens, gerade auch zu verstehen und klar darüber zu sein, welche Möglichkeiten hat man als Unternehmen. Nun seid ihr ein sehr großes Unternehmen mittlerweile, wo es immer ein bisschen manche verschwimmen dann da in der Kultur. Es ist klar, umso größer die Unternehmen dann werden, die tauchen dann mal ab. Das können sie dann vielleicht besser, schlechter. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr da unterwegs seid, aber ich kenne es auch großen Unternehmen natürlich auch. Und diese Sichtbarkeit dann auch, ne? Aber diese Selbstreflexion dann auch zu trainieren und zu sagen, okay, eben, was hast du dafür getan? Und dann ist erstmal Schweigen. Ne? Also ich habe immer ein bisschen das Gefühl, viele wissen heute, was ihnen zusteht, aber nicht, was sie dafür leisten müssen. Ne? Diese Klarheit drin zu haben. Und da finde ich, müssen wir als Führungskräfte manchmal dann auch, kann ich auch nur für mich mitnehmen, manchmal auch klarer sein in dem Thema des Vermitteln der Erwartung. Ja. Dass was du eben leistest, vielleicht 80% sind und nicht eben 100. Und das ist eben ein Kommunikations-, aber auch ein Klarheitsthema meines Erachtens. Aber spannend. Hast du denn, wenn du mal dein Leben betrachtest, ne? Und meins war, und ich glaube, so sind alle Leben, eine Ripple-Bewegung, immer die Welle. Ne? Es hatte viele gute Zeiten, Höhepunkte in meinem beruflichen Leben und auch einiges an Niederschlägen und Erfahrungen, die ich sammeln durfte. Magst du das eine und das andere mal mit uns teilen? Ein Moment vielleicht auch mal einen Moment, wo du sagst, da warst du echt das gezweifelt an dem, was du tust, weil du irgendwie einen beruflichen Tiefpunkt hattest, wo du sagst, wie soll es denn eigentlich weitergehen? Gab es so Momente?
Bestimmt. Also Sicherheit, als ich relativ überraschend meinen ersten Job verloren habe. Also ich meine, das war von heute auf morgen sind wir informiert worden, wir machen hier zu und ihr seid im Endeffekt, wir finden jetzt einen Weg, euch im Endeffekt wieder.
Das war wirklich so ein krasser wirklich Moment dann.
Ja. Also das ist klar. Ich meine, das ist, ich war noch nicht lange im Berufsleben und dann wirst du morgens da irgendwie zum Mitarbeitermeeting da eingeladen, deine Zugänge funktionieren plötzlich nicht mehr und du fragst, was ist denn da los? Und dann heißt halt, okay, wir machen hier zu. Und das war's dann. Und 5 Minuten später steht schon die Presse vor der Tür, weil es natürlich gleichzeitig auch an die Presse gegangen ist. Das war sicherlich eine wahnsinnige, heute würde ich sagen, eine Learning Opportunity. Weil irgendwie klar, also der erste Moment ist erstmal Schock, also du weißt gar nicht, was du machen willst. Und da war ich auch ein bisschen planlos dann erstmal, aber gut, das ist auch in Ordnung. Hat ja dann Gott sei Dank gut funktioniert. Aber es gab es auch später noch, also auch jetzt bei Transporten gab es das ja mal wieder. Ich meine, die Corona-Pandemie war für uns alle super schwierig. Da war ich für den kompletten Projektbereich verantwortlich, so 70 oder 80 Angestellte. Und wir haben alle, wir sind alle logischerweise nach Hause gegangen und wir haben dann alle von zu Hause versucht, den Laden irgendwie am Laufen zu halten und da dann eben zu schauen, wie schaffe ich es, dass das Team motiviert bleibt, dass wir durch diese Krisensituation durchkommen. Also Krise im Sinne von der globalen Krise, nicht wir als Unternehmen. Wir haben das, für uns war das alles okay. Also wir konnten schon digital arbeiten und so. Also es lief alles, aber wie können wir eben auch hier bitte schauen, dass es fürs Unternehmen funktioniert, für die Kolleginnen und Kollegen funktioniert. Und natürlich dann aber auch persönlich, dass du dann, also ich war es nicht gewohnt, 24 Stunden zu Hause zu sein. Ich war viel unterwegs immer.
Ja.
Das war sicherlich auch so ein Moment, wo man immer mal wieder ins Zweifeln gekommen ist. Aber generell würde ich sagen, ich denke sehr viel sowieso nach. Also egal, ob ich jetzt einen Vortrag gehalten habe und danach überlegt, war das alles okay, was ich da gesagt habe, egal, ob ich Mitarbeitergespräche hatte oder vielleicht auch in einem Meeting mit mehreren Kollegen war, wo es vielleicht auch mal kritischer zugeht, wo ich dann schon reflektiere, ich glaube, meine Assistentin nur sage, wo ich auch manchmal overthinke, um dann halt eben rauszufinden, war das gut? Und eben, war das gut genug und was kann ich besser machen? Also dieses jeden Tag ein bisschen besser werden, das meine ich wirklich ernst. Also das ist schon mein Anspruch und deswegen habe ich das schon relativ viel, dass ich wieder mal nachdenke. Und da kommst du irgendwann wieder auch ins Zweifeln rein.
Wenn
vielleicht du auch irgendwo rausläufst und dir einfach mal sagt, das war nicht gut. Und dann kommst du in diesen Moment rein, dass, oh, was mache ich denn hier? Was habe ich denn falsch gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Und das kommt dann immer wieder, klar.
Ja, das ist, glaube ich, ganz nicht normal, aber schon nachvollziehbar. Aber gerade dieses Thema Reflexion, das merkt man bei dir, auch wenn man dich noch nicht lange und gut kennt, an und der persönliche Anspruch, ne, nicht gegenüber anderen, aber für sich selbst, immer ein Stückchen besser zu werden.
Ich bin mein schärfster Kritiker.
Du bist dein Schüler, kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass du dein schärfster Kritiker bist. Sonst wärst du auch nicht in der Position, wo du bist, weil mit vielen Leuten, mit denen man sich unterhält, die auf einem gewissen Level unterwegs sind, mit einem gewissen Verantwortungsrahmen, in dem sie unterwegs sind, bei erfolgreichen Unternehmen, groß ob klein, die sind alle so. Die haben alle aus sich irgendwas heraus, was sie intrinsisch motiviert, was sie besonders macht und dieses Verantwortungsbewusstsein sich gegenüber vor allem, aber auch den anderen. Manchmal bist du Selbstaufgabe, viele erkennen es dann auch rechtzeitig noch, viele kommen dann an so einen Umkehrpunkt, wo sie sagen, oh, ich muss jetzt mal was ändern. Wo dann irgendwelche Erlebnisse, körperliche Dinge, irgendwas immer dazukommt. Ne? Das muss manchmal erst so weit gehen bei vielen. Ja. Ich glaube, du wärst nicht dort, wenn du das nicht mitbringen würdest, so wärst, dich permanent in Frage zu stellen, zu verbessern, eigene Kritiker zu sein und dann sagen, ich gebe weiter Gas.
Aber ja, umso wichtiger ist es auch, dass man dann eben ein Umfeld hat, mit dem man dann auch sprechen kann. Also ich habe
ein ehrliches Umfeld
vor. Ja, genau, ein ehrliches
Umfeld. Spiegel vor allem.
Ein paar Leute, ja. Im Unternehmen, aber auch außerhalb des Unternehmens, also ganz klar, meine Assistentin gehört dazu, jemanden aus dem MBA, mit dem ich jetzt eng befreundet bin, seitdem wir den MBA zusammen gemacht habe, eine Ex-Kollegin von mir, die dann eben teilweise enger an den ganzen Themen dran sind, aber auch manchmal nicht so eng an den Themen dran sind, die es auch, natürlich meine Frau, soll ich ganz, ganz dringend auch erwähnen, logischerweise, die kriegt davon am meisten davon ab, die dann auch manchmal helfen können, einfach das wieder ein bisschen in den Kontext zu setzen, sagen jetzt, also, so wild ist es jetzt auch nicht gewesen, damit man eben nicht dann in diese komplette Abwärtsspirale irgendwie reinkommt.
Und schlussendlich sind wir ja so, wie wir sind. Wir sind so geboren, aber so müssen wir ja nicht bleiben. Und trotzdem haben wir gewisse Grundfesten, in denen wir ruhen, die uns mitgegeben wurden, die aus der Kindheit beruhen, aber auch was wir dazu. Ich bin kein Psychologe. Ich habe immer nur beobachtet, viele, viele Jahre. Ich mag Menschen unheimlich gern, meistens, manchmal auch nicht, wenn gewisse Dinge passieren, wie sie passieren, ne, wo ich Dinge nicht nachvollziehen kann. Aber ich bin schon sehr interessiert dran. Und man sieht dann immer wieder auch Dinge, wie sich Menschen dann auch so entwickelt haben. Und deswegen ist das Umfeld, was du ansprichst, unheimlich wichtig. Persönlich natürlich auch, ich finde es immer crazy, also ich bin 47, ne? Manche, wenn so junge Leute dann über ihre Routinen sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Hast du, ich habe keine. Also ich bin ein Mensch, der hat keine Routinen. Ich habe einfach nur den Anspruch zu sagen, okay, vielleicht wenn ein normaler Tagesablauf, der bei mir immer anders aussieht, eine Routine ist, dann ist es so. Ich brauche das Chaos und dann muss ich die Dinge, die kommen, sortieren. Ne? Hast du Routinen?
Also ich habe ein paar Sachen, ich weiß nicht, ob man diese Routine mit sein kann, aber zum Beispiel morgens die ersten 15 Minuten gehören meinen Katzen, weil die freuen sich, wenn wir aufstehen und dann wollen die erstmal auch beschäftigt werden. Und das ist auch völlig okay. Und das ist ein guter Start in den Tag, weil das einfach komplett weg ist von allem anderen. Wenn ich unterwegs bin, dann gehe ich immer joggen. Also ich habe immer meine Laufsachen dabei, wenn ich irgendwo anders
ziehst bin. Du komplett auch durch?
Gehe ich immer mal, ja. Also zumindest, wenn ich jetzt mehrere Tage weg bin, gehe ich zumindest an einem Tag joggen. Dass ich halt auch wieder sehe, wo bin ich hier, wie ist das Umfeld der Leute, mit denen ich hier mich beschäftige. Also,
und dann kommt ja auch deine Reflexion.
Genau. Und du, ja. du lernst
du Musik dabei?
Nicht immer, ja. Aber oft. Oder Podcasts.
Ja.
Das ist sicherlich etwas, was andere Leute als Routine bezeichnen würden.
Ja.
Ansonsten habe ich aber, glaube ich, auch keine. Also mein Tag läuft halt immer ähnlich ab, wenn ich in Ulm bin, aber das hat ja auch wenig mit Routine zu tun.
Hast du recht. Deswegen tue ich mich auch mit dem Begriff. Ich tue mich sowieso immer, das ist aber mein persönliches Ding, immer, dass die Leute immer irgendwas in Schubladen packen müssen. Ne? Da tue ich mich mit schwer.
Also ja, wenn es für die funktioniert, ist es fein, aber
richtig, genau. Und das muss ich dann auch zulassen, ne? Also nur das Thema Ungeduld.
Ja. Ich bin ein absolut ungeduldiger Mensch.
Ich kann, weil wenn ich in Themen dran bin, dann muss ich den Leuten immer schon vorher sagen, wenn das Ding läuft, dann bin ich weg. Mhm. Weil dann muss das nächste Thema ankommen. Und das sind dann vielleicht so die Dinge, die Routinen, die man so entwickelt, wo man sagt, Sport zu machen, das ist dann eine Routine. Und ja, ich muss mich vielleicht daran gewöhnen, dass das Routinen sind. Mhm. Ja, oder einfach mal das auch so stehen lassen.
Lieber Philipp, wir sind schon relativ weit fortgeschritten, was die Zeit angeht. Ne? Ist total verrückt, wie kurzweilig das ist.
Mit Menschen, die viel zu erzählen haben, viel erlebt haben und super spannend auch als Person sind. Das fand ich heute ebenfalls. Hast du noch eine Frage an mich? Kann ich dir irgendwas beantworten?
Was motiviert dich, das zu tun, was du tust?
Ich weiß, warum ich jetzt auf dieser Seite sitze und so gerne Podcast-Gast bin. Ich höre ganz wenige Podcasts, um ehrlich zu sein. Das hat damit nichts zu tun. Was motiviert mich? Also mich motiviert, dass ich sehe, dass wir als Gesellschaft, nicht nur in der Logistik, aber als Gesellschaft in eine verkehrte Richtung laufen. Mhm. Wir verlieren das Miteinander. Wir reden übereinander, aber nicht miteinander. Wir verlieren die Haltung und den Respekt. Und wir werden zunehmend oberflächlich. Mhm. Und ich habe die Motivation, in meinem Leben einen Fußabdruck zu hinterlassen, der es vielleicht der nächsten Generation oder meinen Kindern ermöglicht, auch ein gutes Leben zu führen. Mhm. Und das meine ich nicht nur materiell, sondern auch vor allem auch die Dinge, wie die sind. Weil dir bringt das meiste Geld gar nichts, wenn die Welt um dich herum zerbricht, weil du keinen Spaß dran haben kannst, zur Musik gehen kannst, nicht sicher aus der Straße herausgehen kannst. Und das waren viele Reisen, die ich im Leben hatte, wo diese Momente kamen. Ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Für mich kam der erste Wandel schon 1990, dass mein altes System, da war ich 12, nicht mehr existiert hat und jetzt ein neues System kam. Das war aber eine Chance und keine Bedrohung, auch wenn ich das damals hätte nicht so aussagen lassen. Das ist einfach passiert. Und ich habe ein unheimlich hohes Energielevel, Dinge nicht nur drüber zu reden, sondern sie zu machen. Ich bin manchmal zu energisch an vielen Dingen, da fehlt mir Geduld, das weiß ich auch, aber ich mag Dinge anpacken und ich mag sehen, dass mit Menschen zusammen Sachen entstehen und die Sachen besser zu machen. Ich mag es gerne, Menschen zu helfen, das motiviert mich, also ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, dass ich jetzt jeden Tag viele Leute um mich herum brauche, ich brauche meine Zeit für mich. Bin total zurückgezogen, auch mag man gar nicht glauben, aber ich habe einen kleinen Umkreis, ein kleines Umfeld um mich herum. Aber die Leute sind gut und die sind richtig gut, die sind vor allem gut für mich. Ich brauche das nicht so dann an der Außenseite. Und wie gesagt, Dinge zu bewegen, zum Positiven zu verändern und Menschen dabei zu helfen, ihren Weg zu machen. Das motiviert mich immer, ob das jetzt Unternehmen sind oder Menschen in den Unternehmen. Das gibt mir was. Ich bin ein Herzmensch und ein Bauch und dann kommt der Kopf, manchmal auch in anderen Reihenfolgen. Aber ich kann es gar nicht anders beschreiben. So ist es einfach. Impact zu haben.
Finde ich sehr gut.
Ja. Und ich denke, in der Logistik brauchst du mehr Typen auch wie dich, mehr Unternehmen, Geschichten wie die Transporion, die andere wiederum motivieren, auch Dinge zu tun und gemeinschaftlich, zusammen und nicht jeder gegen den anderen.
Das ist was, ja, mal gucken, wo wir da hinkommen.
Ja. Vielen, vielen Dank, dass du hier in das Hub Digital Hub, spreche den Namen besser erklärt aus. Digital Hub für Logistics und Commerce nach Hamburg gekommen bist. Unsere Per Witten Logistics Library. Da heute mein Gast war. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Es war ein sehr angenehmes Gespräch und danke, dass ich dich heute kennenlernen durfte.
Sehr gerne.
Und du mein Gast warst. Und wir machen gleich noch ein Bild zusammen und sagen erstmal für heute vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und ich hoffe, dass wir beide nochmal die Chance haben, zusammen in irgendeinem Podcast,
absolut,
irgendeine Bühne aufzutreten.
Sehr gerne.
Ja. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Dankeschön. Das war die aktuelle Folge von The Shift, dem Podcast der Shift3 Community.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch unseren Podcast. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, Teil der Bewegung zu werden, dann melde dich unter shift3.tech an.